Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen im Studio, guten Tag. TikTok, das ist diese Plattform, die so viele populistische Inhalte verbreitet. Ja, aber trotzdem wäre es verkürzt, TikTok als reine Propagandaschleuder zu bezeichnen. Deshalb schauen viele junge Leute kritisch auf ein Verbot, das in den USA ja doch recht konkret geplant ist. Von solchen immensen Reichweiten kann der Lokalfunk nur träumen. Gerade erst baute Radio NRW mehrere Stellen ab. Und wie jeder und jede einzelne von uns sich gegen digitale Gewalt wehren kann, darüber tauschten sich Ende vergangener Woche Politiker und Juristinnen aus. Wer interessiert sich schon für Europa? Das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn noch immer hat es die Staatengemeinschaft nicht geschafft, nachhaltige, identitätsstiftende Verbindungen unter den einzelnen Ländern zu weben. Deshalb rechnet man bei den Europawahlen mit keiner hohen Wahlbeteiligung. Dennoch versuchen gerade alle Parteien, sozusagen auf den letzten Metern, Wählerinnen und Wähler zu ihrer Stimmabgabe zu motivieren. Wie aber lassen sich die Deutschen überhaupt ansprechen, wo wir zudem doch von den ganzen Dauerkrisen um uns herum ziemlich erschöpft und ratlos sind? Das habe ich vor der Sendung Nicolas Schwendemann gefragt. Er arbeitet in der politischen Kommunikation, ist Geschäftsführer einer Agentur und damit gerade auch für den Wahlkampf der Grünen in Sachsen zuständig.
Ja, vermutlich nur genau über diese Dauerkrisen, also dass die Themenlage so ist, wie sie ist, ist schon auch eine Möglichkeit zu mobilisieren. Wenn von rechts der Angriff auf die Demokratie gestartet wird, dann mobilisiert das natürlich auch andere Wählerinnen und Wähler. Und wenn die das Gefühl haben, es geht jetzt richtig um was, dann gehen sie im besten Fall auch zur Wahl.
Aber welche Wege stehen den Parteien da zur Verfügung? Also wir haben heute Morgen im Redaktionsteam mal überlegt, welche Partei eigentlich gerade auf einem Plakat oder sonst wo mit dem Spitzenkandidaten wirbt. Und da ist uns eigentlich nur Ursula von der Leyen von der CDU/CSU eingefallen. Heißt das, mit bekannten Gesichtern lässt sich da gerade keine Wahl gewinnen?
Bei Europawahlen ist es schwieriger, mit den Gesichtern zu werben, weil sie häufiger unbekannter sind. Und weil sie ja nicht wie bei Bundestagswahlen am Ende Bundeskanzlerin, Bundeskanzler werden, sondern es etwas komplizierter ist. Trotzdem haben eigentlich alle Parteien auch wieder auf das Spitzenpersonal gesetzt, in unterschiedlicher Lautstärke, sage ich mal. Aber bei den Europawahlen spielen die traditionell eine weniger große Rolle. Sodass ich glaube, dass alle Parteien am Ende nochmal versuchen werden, sozusagen die Lautstärke hochzudrehen in den Wahlkämpfen. Vermutlich sind die Budgets jetzt auch so geplant, dass sie eher auf die letzten Wochen gehen. Und da geht es dann häufig nicht mehr darum, von der eigenen Position zu überzeugen, sondern ganz viele Leute einfach nur noch mal zu motivieren, auch tatsächlich wählen zu gehen, weil bei Europawahlen das tatsächlich am Ende einen Unterschied machen kann, eben weil die Wahlbeteiligung geringer ist.
Ja, Sie sagten gerade auf den letzten Metern die Lautstärke noch mal höher drehen. Das könnte bei den Europawahlen ja tatsächlich Sinn ergeben. Bei den vergangenen waren 49% der Wählerinnen und Wähler noch 3 Tage vor den Wahlen unentschieden. Also kann man das wenige Wochen noch nutzen für Social-Media-Kampagnen etwa?
Sie können das nutzen. Sie werden in den Wochen vor der Wahl sich schwer tun, Leute wirklich zu überzeugen. Aber Sie können über die Wahlbeteiligung eine Veränderung insgesamt in der Gemengelage erwirken, indem Sie möglichst viele Leute dazu bringen, tatsächlich wählen zu gehen. Und darauf sollten dann am Ende auch alle Kampagnen eigentlich abgestimmt sein, weil das tatsächlich einen Unterschied machen kann.
Aber wie bringen Sie die Leute zum Wählen? Also wir wissen jetzt alle von der AfD, die haben Social-Media-Plattformen doch relativ rechtzeitig für sich erkannt und bespielen die, besonders TikTok mit der großen Reichweite. Bei den anderen Parteien sieht es eher mau aus. Setzen Sie dann noch auf TikTok und andere Plattformen für andere Parteien oder ist der Zug da abgefahren?
Man hat gesehen, dass Parteien relativ spät dann noch auf den TikTok-Zug aufgesprungen sind, vermutlich zu spät, als dass es jetzt noch wirklich Wirkung vor diesen Wahlen entfalten kann. Aber wenn man in die Forschung guckt, was wirklich was bringt, dann sieht man, der direkte Kontakt ist das, was am Ende mobilisiert. Und deswegen setzen nach wie vor ja auch viele auf Haustürwahlkampf, also wirklich an die Türen gehen, mit Leuten sprechen und sie motivieren, zur Wahl zu gehen, weil man eben weiß, das hat den größten Effekt. Also das Gespräch direkt vor Ort.
Aber da muss man ja doch an viele Haustüren klopfen, um eine Reichweite zu bekommen, wie man sie mit TikTok bekommt. Oder sehen Sie das wirklich als Option? Also auch Plakate aufhängen, Postkarten verteilen, Spots im Fernsehen? Kann das Effizienz haben?
was sie aus der Kampagnenperspektive versuchen zu erreichen, ist in den letzten Tagen so eine Vorwärtsbewegung, ein Momentum, dass alle das Gefühl haben, jetzt geht es wirklich um was, jetzt kommt es auf uns alle drauf an. Und dazu hilft es natürlich, wenn auch die Partei selbst möglichst mobilisiert ist und draußen ist und an den Türen klingelt, weil das dann doch auch eine andere Ausstrahlung ist. Und wenn sie es schaffen, dass das wiederum in Social Media sich widerspiegelt und ein generelles Gefühl entsteht, dass viele Leute das Gefühl haben, sie müssen jetzt wirklich wählen gehen, dann ist das das, was sie erreichen wollen. Ein Plakat alleine wird niemanden, glaube ich, zur Wahl bringen.
Aber ich sag mal so, vor TikTok, da spült der Algorithmus ja besonders populäre und populistische Inhalte ganz nach oben. Also da hat die AfD natürlich Glück sozusagen. Das sieht bei anderen Parteien eben anders aus. Also ist das eine Resignation vor diesem mächtigen Algorithmus?
Die AfD hat früh strategisch begonnen, diesen Kanal für sich zu besetzen und die anderen Parteien waren aus politischen richtigen Vorbehalten langsam auf diese Plattform zu gehen und haben irgendwann dann gesagt, naja, wir müssen da jetzt offensichtlich auch hingehen, weil die Reichweiten so extrem sind, dass da kein Weg dran vorbeigeht. Deswegen würde ich nicht sagen, das ist eine Resignation, vielleicht war es strategisch etwas spät, auf diese Plattform zu gehen und es wäre besser gewesen, man wäre gemeinsam früher dort reingegangen, aber jetzt ist es so und jetzt versuchen die Parteien mit dieser Lage umzugehen und da wird die richtige Mischung am Ende ausmachen. Wer schafft es, um Social Media so einen Buzz vor der Wahl zu erzeugen? Wer schafft es, auch nochmal ein Thema kurz vor der Wahl zu setzen? Und da kann dann auch das von an den Türen stehen helfen, aber am Ende kommt es auf die richtige Mischung an.
Warum klassische Parteien wieder Wahlkampf an der Haustür betreiben sollten, darüber sprach ich mit dem Kommunikationsfachmann Nicolas Schwendemann. Sechs Milliarden Menschen nutzen TikTok weltweit. Anders gesagt, an diesem Medium kommt man nicht mehr vorbei. Auch wenn sich hier viele fragwürdige Inhalte finden und die Plattform vor allem durch ihre knackige Kürze besticht und damit auch immer wieder für populistischen Content genutzt wird. Trotz alledem hat sich TikTok zu einer Plattform entwickelt, die eben von sehr vielen Menschen genutzt wird. Und das nicht nur für Quatsch oder Propaganda, sondern auch für Kafka, auf TikTok gerade wirklich total beliebt, also Kultur und Politik. In den USA nutzen 170 Millionen TikTok. Einige von ihnen fürchten nun, dass ihnen das Medium als Portal komplett abhanden kommen könnte, wenn die USA TikTok wirklich verbietet. Und danach sieht es ja tatsächlich aus. Es sei denn, die App geht noch auf die Forderung ein, sich vom chinesischen Konzern ByteDance zu trennen. TikTok geht nun juristisch gegen das geplante Gesetz vor. Jena Kwon hat mit Studierenden an der Harvard-Universität gesprochen. Viele von ihnen sehen mehr Vor- als Nachteile an der App.
Vor einem Jahr teilt Olivia Chang ein ganz persönliches Video auf TikTok. Mit ihrer Familie sitzt sie vor dem Computer und filmt sich dabei, als sie erfährt, dass sie in Harvard aufgenommen wurde. Ein TikTok, mit dem Olivia über 20 Millionen Aufrufe erzielt. Heute hat die 19-jährige Harvard-Studentin fast 91.000 Follower. Ihre Reichweite nutzt sie, um neben ihrem Studium auf ihre gemeinnützige Organisation aufmerksam zu machen. Cancer Kids First gründete sie 2019, um krebskranken Kindern zu helfen.
Wir konnten uns von 3 Leuten in Virginia auf 40.000 Mitglieder aus 63 Ländern vergrößern, weil wir die Vorteile von TikTok genutzt haben. Ich kann es einfach nicht fassen, dass TikTok in den USA verboten werden soll. Ich würde eine Plattform verlieren, auf der ich für Dinge werbe, die mir am Herzen liegen.
Auch Rachel Richley aus Virginia kann das Verbotsgesetz nicht nachvollziehen. Auf ihrem TikTok-Account Shredded Lettuce habe die 18-Jährige ihre Schüchternheit überwunden und viele neue Leute kennengelernt.
Guys, we just pulled an all-nighter and it's 6 a.m.
Good morning, Harvard University!
Dass TikTok und ihre 10.500 Follower aus ihrem Leben gerissen werden sollen, kann sich Rachel einfach nicht vorstellen.
Ich wäre echt enttäuscht, denn TikTok hat mir vieles ermöglicht, vor allem die Zusammenarbeit mit Firmen. Anfangs wollte ich nur Energy-Drink-Sponsoren gewinnen, doch jetzt macht es mir großen Spaß, Videos über mein Informatikstudium zu posten, um jungen Leuten, die wie ich vom Land kommen, zu zeigen, dass Elite-Unis erreichbar sind. Mit einem TikTok-Verbot würde man uns einen großen Teil unserer College-Erfahrung wegnehmen.
Peter Johnston, Student an der Harvard Law School, nutzt TikTok nur passiv. Auch wenn er grundsätzlich ein Verbot unterstützt, bleiben für ihn viele Fragen offen.
Ich bin Demokrat. Ich mag Joe Biden. Aber die Bedenken um Datenprivatsphäre sind doch scheinheilig. Viele Firmen speichern jede Menge Daten. Und ich kann nicht wirklich erkennen, dass TikTok so viel weitergegangen ist als andere Plattformen. Außerdem denke ich, dass dieses Verbot gegen die amerikanischen Werte von Meinungsfreiheit spricht.
Ein zentrales Argument auch von der chinesischen Firma ByteDance, die betont, keine Daten mit China zu teilen und die den Vorwurf ablehnt, auf Anordnung der chinesischen Regierung Inhalte gezielt zu pushen oder zu entfernen. Doch laut einer aktuellen Studie von Reuters Ipsos glaubt die Mehrheit der amerikanischen Erwachsenen, dass China TikTok nutze, um die öffentliche Meinung in den USA zu beeinflussen. Die Redefreiheit, die im Zusatzartikel der amerikanischen Verfassung verankert ist, sei kein Widerspruch zu einem TikTok-Verbot, sagt Rana Mitter, Professor an der Harvard Kennedy School.
Der Zusatzartikel sagt nichts darüber aus, wie eine Meinung geäußert wird, über die Mechanismen für die Verbreitung von Inhalten. Experten sagen, dass die Algorithmen von westlichen Apps deutlich anders funktionieren als die einer chinesischen Software. Im Zeitalter von Desinformation sind demokratische Gesellschaften dazu angehalten, gegen Falschinformationen anzukämpfen. Dies hat mit einem Verstoß gegen die Meinungsfreiheit nichts zu tun.
Kann TikTok eine Gefahr für die USA darstellen, weil die App einem chinesischen Konzern gehört? Christina Davis ist Professorin am Weatherhead Center for International Affairs in Harvard. Sie sieht ein Verbot kritisch, denn konkrete Beweise für eine politische Einflussnahme durch den TikTok-Algorithmus gäbe es bislang nicht.
Ich denke, es ist besorgniserregend, solch eine weitreichende Maßnahme auf der Grundlage einer Nationalität zu entscheiden, statt einer konkreten Gefahr. Es könnte ein gefährlicher Präzedenzfall werden für ähnliche politische Einschränkungen, die aus einer potenziellen nationalen Sicherheitsgefahr heraus begründet werden.
Auch wenn TikTok frühestens nach der US-Wahl aus den App-Stores verbannt werden soll, bereiten sich viele Nutzer für den Ernstfall vor, wie die Harvard-Studentin Olivia Chang.
Ich werde die App weiter nutzen, aber hoffentlich kann ich einige meiner Follower dazu bewegen, auf andere Apps umzusteigen, falls TikTok tatsächlich verboten wird.
Unersetzlich scheint die App für die meisten nicht. Auch wenn viele TikTok in den USA geschäftlich nutzen und gegen ein Verbot sind, bislang ist eine größere Protestwelle im Land ausgeblieben.
Ein Leben ohne TikTok, für viele Studierende in den USA kaum vorstellbar. Eine Stimmungslage aus Harvard von Jena Kwon. Wer Hass und Hetze im Netz erfährt, der zieht sich irgendwann vielleicht zurück. 2023 waren das laut Statistischem Bundesamt 16 Millionen Menschen in Deutschland. Doch je mehr Userinnen und User aus dem Netz verschwinden, umso mehr Raum bleibt anschließend der Ausbreitung von digitaler Gewalt. Um möglichst allen weiterhin eine digitale Teilhabe zu ermöglichen, gibt es auch andere Strategien als die des Rückzugs. Welche Möglichkeiten das sein können, dieser Frage ist Anke Petermann beim Mainzer Mediengespräch für uns nachgegangen.
Sausan Schäbli, ehemalige Staatssekretärin von der SPD, ist Zielscheibe vieler beleidigender rassistischer Hassposts. Sie hat ein Buch über digitale Gewalt geschrieben. Die abwertenden Kommentare liest die palästinensischstämmige Autorin längst nicht mehr. Das erledigt die gemeinnützige Organisation HateAid für sie und zeigt Schmähkritik auch an.
Mit Unterstützung von HateAid bin ich den Rechtsweg gegangen. Es hat mich ein Mann beleidigt als dämliches Stück Hirnvakuum. In der ersten Instanz wurde gesagt, dass das von der Meinungsfreiheit gedeckt ist und ich als öffentliche Person quasi das zu ertragen hätte. Wir sind denn in die nächste Instanz gegangen und haben gewonnen.
Der Zivilsenat des Oberlandesgerichts Stuttgart verurteilte den User dazu, die Schmähkritik im Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter, zu unterlassen.
Das war natürlich ein ganz großer Erfolg, nicht nur für mich. Mir geht es darum, dass sich Menschen in der Politik, zum Beispiel Kommunalpolitikerinnen, vor allem auch Frauen, motiviert sehen, ihre Stimme zu erheben, ohne dass sie Angst haben. Und der Erfolg jetzt war ein ganz klares Zeichen, dass sich erstens der Rechtsweg lohnt und dass ich zweitens vor allem Frauen auch motivieren möchte, weiter laut zu sein.
Ein weiterer Erfolg, 5.000 Euro Schmerzensgeld, sprach das Berliner Landgerichtshaus an Schäbli für die Facebook-Schmähkritik zu. Sie gehöre, Zitat, mit den Worten Alexander Gaulands, entsorgt. Der Geldbetrag gehe an Hate Aid, kommentierte die Autorin, eine der Geldspenden, mit der weitere Klagen finanziert werden können. Trotz der Erfolge, digitale Gewalt im Netz schüchtert ein. Deshalb stellt sich die Frage nach besserer Prävention.
Ein Vorschlag, der in der Diskussion auftauchte und den wir vertreten, ist die Möglichkeit, gerichtlich angeordnete Accountsperren durchzusetzen.
Accountsperren, wie sie die EU samt Widerspruchsrechten im Digital Service Act vor einem Vierteljahr geregelt hat, meint Benjamin Lück, Rechtsanwalt von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Welche Instanzen dafür zuständig sein sollten?
Das wären in dem Fall die Zivilgerichte. Das heißt, wir sind nicht im Strafrecht. Es geht nicht um Strafverfolgung, sondern es geht darum, möglichst schnell einen Account stumm zu schalten. Und vor diesen Landgerichten, die in aller Regel zuständig sein dürften, kann es sehr schnell gehen. Man kann sehr schnell eine Entscheidung bekommen. Das kennen wir aus dem Presserecht bei großen Verlagen, die innerhalb von einem Tag dann die Berichterstattung untersagt bekommen. Und so etwas Ähnliches schwebt uns auch vor.
Auch Pablo Joost, Kommunikationswissenschaftler in Mainz und München, findet:
Die Plattformen müssen in die Pflicht genommen werden. Wir sehen jetzt ja gerade im Beispiel von X quasi ein Feldexperiment. Was passiert, wenn sich Plattformen nicht mehr darum kümmern, wie moderiert wird, wie gesprochen wird? Dann sehen wir einen starken Anstieg von antisemitischen oder auch toxischen Äußerungen.
Da sei auch die Politik gefragt, sagt Joost, und mit ihr die Aufsicht über die Plattformen, ergänzt der Jurist Benjamin Lück. Die wurde soeben benannt und bei der Bundesnetzagentur angesiedelt.
Das ist schön, aber das geht jetzt auch darum, dass die natürlich personell ausgestattet wird, dass sie in der Lage ist, auf Augenhöhe mit den Plattformen zu kommunizieren und da auch tätig zu werden, wenn sie da systematische Verstöße gegen das Recht vornehmen wollen. Aber es geht natürlich auch darum, jetzt die Betroffenen möglichst in die Lage zu versetzen, selbst ihre Rechte wahrzunehmen.
Das heißt, so der Projektkoordinator der Gesellschaft für Freiheitsrechte:
Beratungsangebote sicherlich finanziell zu unterstützen, was den Zeiten angeht, bei der Haushaltslage immer sehr schwierig ist. Und dann auch das Gesetz gegen digitale Gewalt voranzutreiben. Das Bundesjustizministerium hat dazu Eckpunkte vorgelegt und jetzt warten wir alle darauf, dass ein Entwurf vorgelegt wird.
Sagt Benjamin Lück von der Gesellschaft für Freiheitsrechte in einem Beitrag von Anke Petermann. Dass Zeitungsverlage gerade Stellen streichen und zum Teil ganze Redaktionen zumachen, darüber haben wir in den letzten Wochen immer wieder berichtet. Das betrifft aber auch Radiosender. Radio NRW mit Sitz in Oberhausen streicht 12 Stellen und begründet das mit der wirtschaftlich schwierigen Situation im Lokalfunk. Radio NRW macht das Mantelprogramm für 44 NRW-Lokalradios, ist also immer dann zu hören, wenn die Sender kein eigenes lokales Programm machen. Zu den Streichmaßnahmen gehören nicht nur Stellen, auch strukturelle Umbauten gehören dazu. Befindet sich der Lokalfunk also in einer finanziellen Krise? Das hat sich mein Kollege Christoph Sterz gefragt.
Jetzt ist es 9:30 und es gibt die Nachrichten mit Petra Aßmann. Und im Kreis Wesel gibt's bald künstliche Intelligenz, und zwar am Beckenrand.
Genau, 13 intelligente Kameras sollen die Badaufsicht unterstützen.
So klingt Radio KW, der Lokalsender für den Kreis Wesel. Seit wenigen Wochen kommt das Programm aber gar nicht mehr aus Wesel, sondern aus Essen. Da teilt sich die Redaktion ab sofort ein großes Büro mit 3 anderen Lokalsendern der Funke Mediengruppe. Mit Radio Oberhausen, Radio Mülheim und Radio Emscher Lippe. Dass die neue Radiosender-WG etliche Kilometer entfernt ist vom eigenen Sendegebiet, sei kein Problem, meint Radio KW-Chefredakteur André Fritz. Auch weil die Reporterinnen und Reporter nach wie vor vor Ort unterwegs seien.
Ich glaube tatsächlich, dass das gut funktioniert und es ist auch die erste Betrachtung aus den ersten Monaten, aber das muss man natürlich gerade als Chefredakteur auch wirklich im Blick und im Auge haben, wie nah wir noch dran sind. Wir versuchen das auch natürlich, dass viele unserer Mitarbeiter einfach auch weiterhin im Kreis Wesel leben. Das ist wichtig, um da zu merken, was passiert denn da in meinem Gebiet.
Die neue Radiosender-WG sei kein Sparmodell, meint André Fritz. Es seien sogar 3 neue Jobs geschaffen worden, darunter eine Stelle für einen gemeinsamen Investigativreporter. Volkmar Kahr von der Journalistengewerkschaft DJV hat trotzdem Zweifel daran, dass das Funkhausmodell eine gute Idee ist. Denn seit Jahren ist von großen finanziellen Problemen zu hören bei einigen der NRW-Lokalradios, vor allem wegen eingebrochener Werbeeinnahmen. Und so ein Gemeinschaftsbüro, das sich mehrere Sender teilen, könnte in Zukunft durchaus als Geldsparmodell genutzt werden und damit der Qualität der Lokalsender schaden, meint Gewerkschafter K.
Wenn ich aus Essen eine Sendung fahre, kann ich Ihnen nicht mal mehr sagen, wie das Wetter in meinem Verbreitungsgebiet ist, dann muss ich in der App gucken. Und wenn ich im Verbreitungsgebiet nicht präsent bin, werden mich meine Hörerinnen auch nicht akzeptieren. Also mein Lokalradio, Radio Ennepe Ruhr, wird mittlerweile in Kooperation mit Radio Wuppertal gesendet. Aus Wuppertal. So, wenn die jetzt sagen würden, okay, wir haben unser Studio in Wuppertal, also nicht mehr im Verbreitungsgebiet, aber wir sind mit einem Ü-Wagen, sind wir einmal die Woche in jeder Stadt. Das wäre eine Verbesserung der Lokalität und dann könnte ich mit einem Funkhausmodell auch gut umgehen.
Einfach nur ein gemeinsames Büro aufzumachen sei keine Lösung. Es brauche kreative Ideen, frische inhaltliche Konzepte. Gute lokale Inhalte sind nach Ansicht von K. aber nicht das Hauptaugenmerk der Zeitungsverlage, denen die NRW-Lokalsender überwiegend gehören. Es gehe vor allem darum, wieder mehr Geld zu verdienen. Andererseits zeigt das Beispiel aus dem Ruhrgebiet, dass eine Redaktionsgemeinschaft durchaus Neues schaffen kann. Schon in den nächsten Tagen soll bei allen 4 beteiligten Lokalradios eine neue, selbstgemachte Sendung starten. Statt wie bisher das von Radio NRW für alle Lokalradios zugelieferte Einheitsprogramm zu übernehmen. Olaf Sandhöfer Daniel, Chefredakteur von Radio Oberhausen und Radio Mülheim.
Das ist eine Regional-Lokalsendung, die wir gemeinsam mit allen 4 Sendermarken, die hier vor Ort präsent sind, von 10 bis 14 Uhr senden werden, in denen wir gemeinsame Inhalte senden, in denen wir, wenn wir möchten, auch lokale Anteile senden können. Und diese Sendung ist ja quasi Ausdruck der Zusammenarbeit, die wir hier im Funkhaus pflegen.
Das dürfte auch die anderen Lokalradios interessieren, denn die befinden sich gerade alle in einem Reformprozess, begleitet von der Landespolitik und der Aufsichtsbehörde für privaten Rundfunk, der Landesmedienanstalt NRW, kurz LFM. Es geht um die Frage, wer beim Lokalfunk in Zukunft mitmischen darf, wer wofür zuständig ist, wer was mit welchen Mehrheiten entscheiden, wer wie zusammenarbeiten darf. Und ums Finanzielle geht es natürlich auch. Zum Beispiel bei einem Förderprogramm für den Einstieg ins Digitalradio, sagt die medienpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Andrea Stullig.
Wir haben die LFM mehr Geld zukommen lassen, 1,6 Millionen Euro im Jahr, damit sie eben diesen Transformationsweg vor allen Dingen vom Analogen ins Digitale unterstützen kann mit Projekten für Lokaljournalismus. Staatsferne ist ein wichtiges Gebot, deswegen ist immer der indirekte Weg über die LFM für uns wichtig und den haben wir schon am Anfang des Jahres beschritten.
Denn bisher sind die NRW-Lokalradios nur per UKW und im Internet zu hören, aber nicht über das Digitalradio DAB+. Das entsprechende Verfahren soll im Herbst abgeschlossen sein. Nächstes Jahr könnten dann die ersten Lokalsender auf DAB+ starten. Die Sender hoffen, so noch mehr Zuspruch zu bekommen und damit auch in Zukunft für ihre Stadt oder ihren Kreis zu senden.
Christoph Sterz berichtete. Wo in dieser Sendung schon die Rede von der Rückkehr zu ganz klassischen Medien die Rede war, da knüpft der Büchermarkt nach den Nachrichten nahtlos an und stellt uns den Roman Gute Ratschläge vor, in der Form eines Briefromans. Für Medias Res war Antje Eilrocken am Mikrofon. Noch einen guten Nachmittag.